Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein Loch ist im Tornetz, im Tornetz, im Tornetz. Ein Loch ist im Tornetz, ein Loch. Ja, dann schau aufs Video, oh Schiri, oh Schiri, oh Schiri. Schau aufs Video, oh Schiri, schau hin. Nein, ich will nicht, oh Usti, oh Usti, oh Usti. Ich will nicht, oh Usti. Nee, mach ich nicht. Habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Der Roundtable und der Einstieg, ja, ist auf dem Mist von Bernd Schwickerath gewachsen, denn der will ja immer, dass wir singen. Servus, Bernd!
Du hast nicht nur die Ehre, du hast auch schwer einen am Helm, ne? Kann das sein?
Ich find's gut, dass du auch immer wieder diese musikalischen Elemente mitbringst in den Podcast, und die Idee fand ich gut, habe ich aufgegriffen, habe sie als meine verkauft. Ist völlig okay, finde ich. Und mit dabei Sebastian Böhm auf dem Weg nach Nürnberg, auf dem Weg zu den Ice Tigers, auf dem Weg, da mal die Tornetze zu kontrollieren. Servus, Sebastian.
Hallo, jetzt wird es mit meinem Einstiegsgag ein bisschen schwierig, weil ich gerade mit Tempo 19 durch eine Baustelle durchfahre, aber ich versuche es trotzdem zu machen, weil ich es nämlich so schön vorbereitet habe. Also pass auf, wenn es jetzt gleich laut wird und kracht und ihr mein Gehirn hört, wie es irgendwie am Lenkrad zerschellt, dann war das keine gute Idee. Also pass auf, Einstiegsgag von mir heute. Bevor wir über das Phantomtor reden, ich habe da gerade eine Tickermeldung reinbekommen von Associated Press. Pass auf, ich lese mal vor. Team Germany will feature Schliersees Finest, Eggmeier Peppi, one of those Müllers they have at the Deutsche Eishockey-Liga, and Munich's veteran goalie Danny from the Birch Trees at the 2022 Olympics. Haben wir da eigentlich schon drüber geredet, dass da die ersten Spieler schon nominiert worden sind für die Olympia-Auswahl? Das haben wir völlig ignoriert, ne? Weil wir dachten, naja, der Eggmeier und sowas, ist eh klar, dass die den mitnehmen. Aber da müssen wir schon nochmal drüber reden, oder?
Ich finde auch, Eggmeier aus den Birken und einer der Müllers war für mich ja so der erste Tipp, ehrlich gesagt. Und deswegen ja,
irgendein random Müller würde man schon mitnehmen.
Irgendein Müller wird schon hergehen. Irgendein Müller geht schon her. Ja, Sebastian, ich würde vorschlagen, in Zukunft du immer aus dem Auto, weil die Soundqualität echt fantastisch.
Die ist besser, ne? Hab ich auch gerade gedacht.
Es blinkt halt kein Headset, aber die Soundqualität ist besser.
Ja. Papa, warum sitzt du im Auto? Ja, ich muss einen Podcast aufnehmen. Ja. Alles klar, so machen wir es. Ja.
Aber schön auch, dass man dich nur von unten sieht. Ja, also ein bisschen herablassend ist das ganze Szenario schon. Handy liegt da irgendwie.
Ich sehe ihn immer nur von unten, muss ich sagen.
Ja, endlich ist es mal so, wie ich mich tatsächlich immer fühle, wenn ich mit euch einen Podcast machen muss.
Aber also geht wirklich gut im Auto und wie gesagt, ein bisschen auf die Straße schauen, aber du bist ja gerade am Frankenschnellweg, bei dem ich mir jedes Mal nimmer bist durch.
Am BAMF vorbei, in Nürnberg nur als SS-Kaserne bekannt, und fahre jetzt gerade aufs Kolosseum zu.
Ja. Irgendwelche Fackeln da gerade zu sehen? Fackeln? Oder noch zu früh?
Bitte keine Politik.
Noch zu früh.
Nee, auf jeden Fall.
Aber Sebastian, also was machst du als erstes, wenn du im Stadion bist? Tornetze checken, oder?
nein. Ich habe aber tatsächlich, am Montag war ich beim Training und habe dann nochmal nachgeschaut, wie das da ist, weil mir dann auffallen ist, dass wirklich an dieser Stelle, wo der Puck in Augsburg durchgegangen ist, dass da auch die Nürnberger Netze schon mal geflickt worden sind. Also zumindest von den Trainingstoren. Das sind ja die offiziellen Tore, die sie dann nehmen am Spieltag. Aber fand ich dann auch interessant.
Moment, heute mal, Abend spiele ich selber.
Hoffe ich auf sehr viele Löcher in den Netzen.
Aber heißt es denn nicht immer, Monday ist Fun Day in der DL? Müssen wir sagen, die Nürnberger trainieren jetzt auch montags? Ist das so wie ein Straftraining, weil die alles verlieren, oder was ist da los?
Nee, das hat Fischöder noch umgestellt. Und eigentlich waren immer auch alle ganz begeistert. Die trainieren immer am Montag noch und am Dienstag haben sie frei.
Okay, komisch. Na gut.
Ja, weil sie dann einen halben Tag mehr haben, um irgendwo nach Mindelheim oder wo auch immer hinzufahren, wo sie halt hinwollen.
Ähm, Ich bin ganz enttäuscht, dass du nicht Phantom Tor sagst, wie das der Franke sagt, weil ich hätte es sonst als Titel schon genommen, aber du hast es eigentlich perfekt ausgesprochen. Phantom Tor.
Also in meinem Kopf hört sich das alles immer perfekt an und dann, wenn ich zufällig mal irgendwie 5 Sekunden reinhöre, dann schäme ich mich immer ganz gewaltig für, für diesen fränkisch-provinziellen Blödsinn, den ich da erzähle.
Er gibt keine Nachwehen mehr des Tors, oder? Ist halt einfach gefallen und nicht gegeben und fertig, business as usual, oder?
Ich finde ja, die deutsche Eishockey-Liga hat da nochmal für Nachwehen gesorgt, indem sie da nochmal nachgelegt hat und dann gesagt, also mit den Toren ist alles okay. Aber sie haben es jetzt trotzdem mal austauschen lassen dann. Also das war ja dann auch so, also so wie man dieses Thema am Montag kommuniziert hat, so hätte man es ja dann eigentlich auch beenden können, aber sie haben dann selber nochmal offenbar die Notwendigkeit gesehen, da nochmal was hinterher zu schieben.
Ja, und das hat mich komplett verwirrt, weil ich kann nur zitieren aus der Mitteilung der Deutschen Eishockey-Liga, nachdem die Schiedsrichter die Tornetze vor der Partie zwischen blablabla routinemäßig, da haben wir Hinweise der Nürnberg Eistigers nochmals geprüft hatten, konnte auch nach dem Ausbau der Netze keine Beschädigung an den Maschen festgestellt werden. Wie haben denn bitte die Nürnberger das beim Einspielen entdeckt und darauf hingewiesen, wenn es doch gar keine Beschädigung gab? Also wie es im Kindergarten so schön heißt, einer lügt.
Einer lügt, ja. Und für die DEL ist, glaube ich, ziemlich klar, wer da lügt. Ich glaube, es muss ja gar nicht so sein. Also, weil ich habe ja auch von einem Riss geschrieben und sowas. Das war vielleicht jetzt journalistisch oder handwerklich nicht ganz so korrekt, weil das weiß ja tatsächlich keiner, was da so genau das Problem war. Und wenn die jetzt da auch keinen Riss festgestellt haben, wie sie schreiben, dann irgendwie muss ja da trotzdem der Puck dann durchgegangen sein. Also muss ja da in irgendeiner Form dieses Netz nicht so sein, wie ein Netz sein sollte. Und das hätten wir ja dann auch irgendwie schreiben können, haben sie ja dann auch angedeutet, auch in dieser Mitteilung jetzt dann danach noch. Es ist einfach so, dass beim Einspielen mehrere Pucks da eben durchgegangen sind, wo sie nicht hätten durchgehen sollen. Ja, also und das haben die Ice Tigers angemerkt. Ob sie jetzt explizit von einem Riss oder wie auch immer gesprochen haben, das weiß ich gar nicht. Das habe ich so genau auch nicht nachgeprüft, um mal ganz ehrlich zu sein.
Also ich flicke ja die Löcher in meinem Tor immer mit Kabelbinder. Es geht total easy, einfach mit Kabelbinder zubinden. Wenn ich wieder Schlagschüsse trainiert habe, sind wieder 3 oder 4 Löcher drin und dann nehme ich Kabelbinder und mache das einfach zu. Muss man gar nicht groß austauschen. Aber warum schauen sie sich nicht an, ist doch die große Frage, die ich mir stelle. Und ist es tatsächlich so, Sebastian, dass sie darauf hingewiesen worden sind, schaut euch das doch bitte an. Oder ist das auch jetzt ein Urban Myth?
Naja gut, was heißt Urban Myth? Die Ice Tigers behaupten das ja. Und ich habe das am Sonntagabend erfahren, zu spät, um dann noch irgendwie das dann für die Zeitung aufzubereiten. Das habe ich mir dann für den Morgen dann und habe dann auch das Video und in allen möglichen ist mir dann per WhatsApp dann irgendwie zugespielt worden. Und da haben sie schon explizit darauf hingewiesen, dass sie das angemerkt haben. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie da lügen in dieser Form. Und es steht ja dann auch drin, dass sie da darauf hingewiesen haben. Also ich glaube, darüber, das braucht man nicht anzweifeln, dass das tatsächlich passiert ist. In welcher Form das passiert ist, also Ustorf selber sagt ja, dass er sowohl mit dem Eismeister als auch mit den Schiedsrichtern darüber geredet hat. Und spätestens da hätte man aus meiner Sicht irgendwas machen müssen, hat man aber nicht gemacht. Und ich glaube auch, dass es irgendwie wirklich von der Kommunikation der DEL etwas unglücklich war, weil man eben sagt, okay, wir machen eigentlich keine Fehler. In dem Fall war es ja auch kein Fehler der DEL, aber auch unsere Schiedsrichter machen eben keine Fehler. Aber ich glaube, dass es ziemlich offensichtlich war, dass es da ein Versäumnis gegeben hat. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man das nicht einfach eingestehen kann. Man nimmt sich da ja auch nichts an Autorität, glaube ich. Viel besser ist es, wenn man dann einfach sagen würde, ja, das war doof, ist vorgekommen, warum auch immer. Vielleicht hätte man das ja dann auch noch erklären können, wie es zu sowas kommen kann. Aber ich glaube, so war es jetzt keine gute Lösung. Ich habe dann auch in dem Text, also nicht die beiden Texte, die ich online stehen habe, sondern für die Nürnberger Nachrichten habe ich dann auch stehen, dass es bei dieser Sache einfach leider halt wie so oft nur Verlierer gegeben hat. Und das finde ich tatsächlich schade.
Einen kenne ich.
Einer der Gewinner war. Oder was?
Ja, wer? Augsburg, würde ich sagen, war Gewinner.
Sehe ich auch nicht ganz so, weil die Augsburger Panther stehen ja auch nicht ganz so gut da. Sie hätten ja das Problem auch lösen können und sind es ja offenbar nicht angegangen. Aber ich glaube, darüber haben wir jetzt ausgiebig genug geredet. Das ist auch mal gut. Ist so, wie es ist.
Ja, wobei,
it is what it is, wie diese Eishockeyspieler immer sagen.
Wobei die Lösung für die ganze Geschichte ja ganz einfach ist. Challenge. Ja, wenn du halt selber sagst, da stimmt irgendwas nicht, dann darfst du es halt auch offiziell sagen zum Schiedsrichter, und wenn doch alles stimmt und der Puck ist reingegangen, wie er reingehen soll, dann gibt es eben die Strafe. Und ich verstehe immer noch nicht, warum, weil das Nächste ist doch, ich kann zum Beispiel auch das ist eine Vermutung jetzt natürlich, vielleicht sagen auch die Schiedsrichter, hey, Nürnberg hat jetzt 2 Gegentore innerhalb von 23 Sekunden geschluckt, die beschweren sich jetzt einfach mal da, dass da irgendwas nicht in Ordnung war, damit sie sich ein bisschen sammeln können und sozusagen das Auszeit bekommen. Ah, da kenne ich meine Pappenheimer schon, nee, das Video schaue ich mir nicht an. Ist nur eine Vermutung, aber wenn du einfach eine offizielle Möglichkeit hast, nicht zu sagen, hey Schiri, oder Ustorf hinter der Bank oder was weiß ich, hey Schiri, da ist ein Loch drin oder der Spieler auf dem Eis, sondern du einfach sagen kannst, hier, Challenge, schaut euch das nochmal an, ist die ganze Sache geklärt, und es ist viel einfacher dann eben den Schiedsrichter in Anführungsstrichen zu zwingen, das nochmal machen zu müssen und sich auch selber zu überlegen, tue ich es jetzt tatsächlich oder bin ich mir gar nicht so sicher, dass der daneben gegangen ist.
Ja, und was machen wir, wenn wirklich eine Mannschaft diese Challenge nutzt, um sich eine Auszeit zu ergaunern? Also wenn es ein ganz reguläres Tor ist auf den ersten Blick und dann challenged einer, also wir haben ja schon drüber gesprochen, wo fängt es an, wo ist das Ende?
Ne? Ja, also es fängt an bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen, die auch nachweisbar sind, und Ende ist es, wenn die Schwarz-Weiß-Entscheidung nicht mehr nachweisbar ist. Weil in dem Fall,
die einen das für eine Schwarz-Weiß-Entscheidung halten.
Was heißt das? Du hältst es doch nicht für eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, ob der Puck am Pfosten vorbeigeht. Ist eine Schwarz-Rot-Entscheidung, ja, weil der Pfosten rot ist. Aber was heißt denn das? Halte ich jetzt für eine. Ist es Tor oder nicht Tor? Ist es Tor oder nicht Tor? Und kannst du es nachweisen mit dem Video? Tor oder nicht Tor? Innen oder außen? Was ist denn da? Was ist da nicht schwarz-weiß?
Okay, das heißt, dir geht es nur um solche
Fälle. Ja, natürlich.
Nicht um hoher Stock,
Abseits. Abseits ist auch schwarz, okay. Ist halt dann blau-weiß oder blau-weiß und schwarz, Schlittschuh, keine Ahnung. Aber da kannst du auch, und wenn du siehst im Video mit Standbild, dann kannst du es nachweisen. Dann ist es schwarz-weiß. Wenn du es nicht siehst, sagst du, ja, kann ich nicht sehen. Weiß ich nicht. Wenn du da das Video ansiehst.
Abseits, wir reden über Puck drin oder nicht drin. Das sind
genau
die beiden Sachen.
Und selbst,
also Torwartbehinderung würdest du nicht machen, Fouls nicht, hoher Stock würdest du auch nicht machen.
Nein.
Das ist ja offiziell auch schwarz-weiß, aber natürlich, weil es ja keine perfekte Kamera auf Lattenhöhe gibt,
genau,
ist das ja auch manchmal so ein bisschen Auslegungssache.
Challenge, ich rede über die Challenge. Ja, sonst Torwartbehinderung gibt es ja die Möglichkeit für die Schiedsrichter, hoher Stock gibt es ja die Möglichkeit für die Schiedsrichter, ist der Puck drin oder nicht drin, gibt es auch die Möglichkeit für die Schiedsrichter. Nur da ist es eben schwarz-weiß, und da kann ich sagen, nee, das müsst ihr euch anschauen, nicht sagen, ja, habe ich gesehen, war nicht drin. Ohne Witz, beim letzten Spiel, das ich kommentiert habe, dachte ich, dass Nick Schilke für Iserlohn ein Tor geschossen hat. Der ist durchgedengelt und schießt, und ich war mir sicher, der geht von unten wieder zurück und prallt raus, und ich schreie sogar Tor am Mikro. Und denke mir, oder doch nicht, bin ich blöd? Ja, und ich war blöd, weil der nämlich an den Pfosten gegangen ist. Also das war halt einfach eine Fehleinschätzung. Aber eine Zeitlupe und die Fehleinschätzung war korrigiert.
Ja, aber trotzdem müsste man sich dann ganz genaue Kriterien überlegen, wann man challengen darf. Also müsste man quasi sagen, wir sagen, der Puck ist nicht regulär über die Linie gegangen. Das ist dann die einzige Möglichkeit für eine Challenge, ja?
Genau.
Wobei ich es ja gemein finde, dass du den Eishockey-Mannschaften, Trainern und Spielern unterstellst, dass die das Regelwerk immer zu ihren Gunsten dann irgendwie auslegen und dann da jede Lücke finden. Also das gibt es ja wirklich nicht.
Nein.
Das finde ich gemein.
Es ist auch wirklich so, wenn eine Mannschaft zweimal in Folge Eising spielt, dann braucht man schon mal einen neuen Schläger. Das ist einfach so.
Genau. Ja. Und dieses Bullying nach dem Eising, da muss man einfach nochmal genauer drüber reden. Ne? Nochmal genauer drüber reden und dann vielleicht nochmal mit dem Verteidiger ein bisschen weiter rechts. Naja,
wenn man Torwart was in der Maske ist, ist auch ärgerlich.
Ja, das ist alles immer ganz blöd. Ja, das stimmt. Eine Ergänzung noch dazu, jetzt fällt mir doch noch was ein. Ein bisschen blöd schauen halt die Schiedsrichter auch aus, weil es ja zweimal in dem Spiel halt ein Videobeweis gab. Und das bei Szenen, wo man sich dann immer so denkt, von außen, naja, kann man auch sehen, ne, dass er irgendwie an die Latte geht, muss man da wirklich nochmal. Und ich finde es ja generell gut, wenn die sich absichern. Und umso blöder sieht es halt dann aus, wenn sie sich halt einfach nicht absichern. Und das war sehr, 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 sehr
unglücklich. Ja, aber jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt. Weil ja auch die Nürnberger behaupten, sie hätten unmittelbar nach dem vermeintlichen 3:0 oder nach dem realen 3:0 mit den Schiedsrichtern gesprochen. Und es gibt ja andere, die sagen, nö, das Spiel lief einfach ganz normal weiter, es gab gar keine Beschwerden.
Es ist ein bisschen blöd, weil man das in den Wiederholungen und tatsächlich auch nicht sieht. Also ich habe mir das extra nochmal angeschaut. Ich sehe Ryan Storr da auch nicht, wie er zu den Schiedsrichtern hinfährt. Der soll es ja tatsächlich gewesen sein. Lag wahrscheinlich auch so ein bisschen, also diese ganz große Aufregung habe ich da auch bei den Ice Tigers wirklich nicht wahrnehmen können, was es genau dann war. Ich denke immer, die werden sowas nicht behaupten, wenn es nicht so war. Also das kann ich mir in dem Fall einfach nicht vorstellen, wenn du da so offensiv dann auch damit rausgehst. Und das war dann gar nicht so. Sähe natürlich noch ein wenig blöder aus. Also kann ich mir aber nicht vorstellen.
Okay.
Sebastian, du gehst jetzt in die Eishalle und es wird der neue Trainer vorgestellt, ne, in Nürnberg. Tom Rowe. Deswegen hast du extra dein Toronto Maple Leafs Cap aufgesetzt.
Ja, fast. Ich schleim mich schon sehr ein, indem ich ein Hartford Whalers Cap aufgesetzt habe. Ist schon sehr groß. Ja, genau. Er wird es noch wissen, wobei er sehr alt ist. Vielleicht erinnert er sich nicht mehr dran. was mich
das wäre eine schöne Einstiegsfrage, oder? Sie sind sehr alt. Wissen Sie noch was auf meine Kappe?
Ja, ich hätte noch mehr Gags zu bieten, weil also die Eisackers hatten ja mal so Hipster-Zeit, wo sie dann alle mit so Fixies ankamen und da waren ja ganz viele Fahrräder. Heute ist das Wetter eher schlecht. Ich habe ja erwartet, dass hier vor der Arena, ich zeige es euch mal, ja, super Podcast für euch alle, die hier zuhören müsst. Hier stehen keine Rollatoren rum. Ja, also er scheint irgendwie immer noch ganz fit zu sein.
Scheint auch nicht da zu sein.
Ich bin aber tatsächlich gespannt, ob er auf dem Eis ist. Also, ja klar, die können aufs Eis gehen, die immer noch irgendwie. Ne? Also ich bin gespannt, ist ein sehr, sehr interessanter Trainer, sagen wir es mal so.
Ja. Kannst du so einen Satz zu ihm erzählen oder auch zwei oder drei Sätze? Übrigens, da, wo du jetzt gehst, bin ich morgen auch gleich wieder. Das finde ich schön, das habe ich jetzt erkannt hier im Video. Nürnberg gegen Krefeld dann morgen. Der ewig junge Klassiker. Nee, sag uns doch was, außer dass er alt ist, zu Tom Rowe. Oder erfährst du das jetzt alles erst so?
Jetzt macht mir der Herr Ustorf auf. Ich bin gerade live im Podcast und Stefan Ustorf macht mir die Tür auf. Vielen Dank. Ja, danke. Genau. Zu Tom Rowe soll ich was erzählen. Seid ihr noch da? Weil ich glaube, jetzt
da.
Könnt ihr dann das Netz ein bisschen schlechter werden. Also pass auf, ich gehe jetzt an Müllbeutel hier vorbei und sehe aufs Eis und gleich, Moment.
Da sieht man das Eis. Ihr seht es nicht, aber wir sehen es. Ihr hört es, ihr riecht es.
Da ist er. Da steht er. Tom Rowe. Er blitzt und blinkt. Er hat sich die Glatze nochmal schön gemacht. Also er ist der älteste Trainer der deutschen Eishockeyliga seitdem er da heute arbeitet. Er ist im gleichen Jahr geboren wie Don Jackson, aber etwas früher, im Mai. Ist jemand, was man in der deutschen Eishockeyliga ja auch nicht ganz so häufig hat, der tatsächlich mal bei einem NHL-Club an der Bande stand. Allerdings muss man da auch immer genau hinschauen, weil das war ein schwieriges Jahr für die Florida Panthers, als Tom Rowe dann da Coach war, weil er sich selber nämlich zum Coach gemacht hat. Er war General Manager. Wie er das geworden ist, ist auch so ein bisschen seltsam. Er hat da dann Gerard Gallant, der dann zwei Jahre später oder drei Jahre später Trainer des Jahres wurde, weil er aus einem Expansion-Team einen Stanley Cup-Finalisten gemacht hat, herausgeschmissen, obwohl das, glaube ich, auch nicht seine Entscheidung war, sondern auch die eher der Florida Panthers. Ziemlich berühmt, weil die den nach dem Spiel rausgeschmissen haben und der musste dann mit dem Taxi nach Hause fahren und dabei hat ihm noch ein Mitarbeiter der Carolina Hurricanes geholfen. Also war eine ziemlich komische Geschichte damals. Tom Rowe hat dann übernommen. Und hatte keinen so ganz großen Erfolg, aber man hat ihm mal zugetraut, dass er eine NHL-Mannschaft trainieren kann. Viel AHL, war in Russland Trainer, und zwar bei Jaroslavl. Auch da weiß man, dass das ein besonderer Club ist, weil es ja da diesen fürchterlichen Flugzeugabsturz gegeben hat. Und als man die Mannschaft neu aufgebaut hat, war Tom Rowe derjenige, der diese Mannschaft gecoacht hat für zumindest eine Saison und ein bisschen noch danach. Genau. Und jetzt steht er hier und soll wahrscheinlich derjenige sein, der die Ice Tigers wieder auf Spur bringt, der sie diszipliniert. Und heute machen wir den ersten Eindruck.
Also ich frage mich ja bei solchen Leuten immer ein Wort und das lautet warum. Also der wird ja wahrscheinlich genug Geld in seinem Leben verdient haben, wenn er in der NHL tätig war. Jetzt könnte der doch schön seinen Lebensabend genießen. Vielleicht hat er noch eine Wohnung in Florida, könnte sich da schön an den Strand legen und irgendwie gute Sachen machen mit Getränken, mit Schirmchen. Warum fährt man dann ins verregnete Nürnberg, fährt am SS-Haus vorbei und versucht den Krieg zu verhindern?
Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe eine Vermutung, weil ich mir die Podcast des Kollegen Martin Pfanner in Österreich, also auch völliger Wahnsinn, Hörtipp an dieser Stelle, Hockey O'Clock. Unglaublich, was der Mann da produziert. Und der hatte Tom Rowe des Öfteren zu Gast, um über die NHL zu reden als Fachmann. Servus, Wolfgang. Tut mir leid, ich war vom Fotografen kurz abgelenkt. Und ich glaube einfach, dass der Mann Bock hat. Also da ging es ja auch schon darum, wie er das weitermachen will, was er weitermachen will. Und da hat er schon gesagt, dass er nach Europa zurückkehren will, dass er da dass er da Lust drauf hat. Und ich glaube, so eine Sache ist für ihn tatsächlich auch das Alter, weil er sich eben nicht wie ein 65-Jähriger fühlt. Ja, ich muss ihn das selber noch fragen, aber ich glaube, das ist ja das Gleiche wie mit einem 35-jährigen Eishockeyspieler. Wenn man noch Spaß daran hat, warum soll man aufhören, wenn man noch mithalten kann?
Ja, mit 35 bist du aber kein klassischer Rentner, ne? Und wenn du da nicht so genug Geld verdient hast, naja, ich bin gespannt auf die Antwort auf jeden Fall. Ich finde das immer interessant, wie Leute wirklich in einem höheren Alter, wenn sie es echt nicht mehr nötig hätten, dann immer noch weiterarbeiten. Also nicht so, als würde ich meinen Job hassen oder so, aber wenn mir einer sagt, du hast genug Geld, du brauchst nicht mehr arbeiten, dann höre ich morgen auf zu arbeiten. Ne? Also.
Ja, wir warten mal noch 25 Jahre, ne? Wir reden selber drüber, weil gerade Journalisten tun sich ja dann auch oft schwer, irgendwie dann zu sagen, da plötzlich bin ich gar nicht mehr wichtig und schreibe nicht mehr jedes Wochenende über irgendwas.
Ja, so eine Kolumne, aber nicht diesen täglichen Grind. Ne, das meine ich ja.
Kommentatoren sind da, sind da nicht so, die wissen immer, wann man gehen muss. Übrigens. Auf jeden Fall. Sebastian, wahrscheinlich wirst du so Wortfetzen oder Satzfetzen wie For the Love of the Game, Stay Active, Loving Hockey und sowas wird dann wahrscheinlich schon kommen. Deine Brille läuft an, wir wollen dich nicht weiter aufhalten. Jetzt hast du auch mal gemerkt, wie es ist, im Eisstadion laut in eine Maske zu sprechen.
Unangenehm.
Genau.
Ich sag's dir ganz ehrlich, ja.
Okay. Danke dir und schöne Grüße.
Richtig aus, er wird sich freuen, ja. Weil ein bisschen Hockey kennt er ja sicher auch schon.
Los, ich.
Alles klar.
Sebastian mach's Böhm gut. Aus Nürnberg. Ja. Erst am Frankenschnellweg und dann aus der Arena. Servus. Servusle. 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 Ich habe gerade vorher von ihm gelernt noch, Bernd, dass es, weil wir Gerüchten zufolge treffen wir uns ja vor dem Spiel Nürnberg gegen Düsseldorf nächstes Wochenende, übernächstes Wochenende. Es heißt nicht okay. Schäufele, so wie man schreibt, sondern Schäuferler. Die Frage, okay. Warum man es dann nicht Schäuferler schreibt, hat er mir nicht beantworten können, aber Dialekte sind ja manchmal ein bisschen komisch auch. Ja.
So ist es.
Gehen wir von der DL in die NHL, würde ich sagen. Ne? Also, weil alle immer so gesagt haben, ja, gibt's eine Vorschau bei ein bisschen Hockey auf die National Hockey League. Die Saison läuft ja schon.
Wollen wir CHL machen? Aber
nein, lass uns NHL machen, ein großes Thema. Okay. Willst du erst CHL machen? Bring ich dich durcheinander, wenn wir jetzt erst NHL machen?
Nö, überhaupt nicht. Ich dachte nur, wir steigern uns so langsam.
Okay, dann machen wir CHL erst. Zwei Mannschaften. Zwei deutsche Mannschaften sind weiter, zwei sind raus. Ich habe gestern das Spiel Lugano gegen die Eisbären Berlin gesehen. Also München und Mannheim sind weitergekommen. München hat ja gestern noch deutlich gegen Zug gewonnen. Mannheim war schon qualifiziert. Bremerhaven hatte bis zum Schluss die Chance weiterzukommen, hat es nicht geschafft. Berlin war schon vor dem letzten Spieltag raus. Ich habe eben Lugano gegen Berlin am Mittwochabend kommentiert. Und ja, die Eindrücke sind so eigentlich immer die gleichen. Das ist hohes Niveau. Ich finde auch, also jetzt gestern für Lugano ging es ja noch darum, sich für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Die Eisbären haben das verhindert. Ich finde, dass die deutschen Mannschaften da gut mitspielen können. Das ist sicherlich eine Erkenntnis, also zumindest die Top-Mannschaften. Ich finde es Wahnsinn, wie wenig Zuschauer da sind, weil am Wochenende war noch Tessiner Derby zwischen Lugano und Ambrì Piotta und da ist es noch abgegangen und du denkst so, alle sagen, ja, es ist cool, dass die Zuschauer zurück sind und der Trainer Chris McSorley, ja, super Atmosphäre. Dann kriegst du da die Bilder aus dem Stadion und denkst dir erstmal, wie ist jetzt in der Champions Hockey League, sind da keine Zuschauer erlaubt? Wie waren das jetzt nochmal? Ich habe echt nochmal gezögert, ob das jetzt überhaupt Zuschauer erlaubt sind. Und dann, klar, dann wusste ich auch, die Eisbären fahren noch auswärts. Dann war der Eisbärenblock war voll und gute Stimmung, aber ansonsten war echt wenig los. Also das sind so, im Endeffekt drehen wir uns dabei den Erkenntnissen, glaube ich, ein bisschen im Kreis bei der Champions Hockey League, weil Neues gibt's nicht. So was Zuschauerzuspruch anbelangt und auch das Sportliche. Aber trotzdem tut sich halt nichts. Also ich kann nur immer sagen, schaut euch das an. Geht auch ins Stadion, wenn ihr die Möglichkeit habt, oder schaut es euch im Fernsehen an. Das ist gutes Eishockey.
Ja, deshalb, also genau, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, deswegen machen wir es diesmal sportlich. Wenn man sich so anguckt, wer weitergekommen ist, ich finde, die DEL hat eigentlich das geliefert, was man erwarten konnte. Zwei Teams, die weiterkommen, ein Team, was knapp scheitert und ein Team, was eigentlich gut drauf war, aber halt die ersten Spiele nicht. Und also Berlin hat halt das am Anfang vergeigt. Ne? Jetzt am Ende waren sie ja ganz gut. Was ich aber wiederum auffällig finde, ist, die beiden Erkenntnisse, die ganz klar sind, Schweden ist mit Abstand die beste Liga Europas. Ich meine, du siehst, von 16 Teams sind 5 schwedische im Achtelfinale. Alle 5 schwedischen sind weitergekommen. Und das andere, tut mir leid, ich mag diese Liga echt gerne. Ich mag das Eishockey, aber es ist wieder ein Offenbarungseid für Schweizer Eishockey. Ne? Seit Jahren erzählen die uns jetzt, dass sie die beste Liga in Europa haben und das und ja generell die besten Teams und auch gucken immer verächtlich auf andere Eishockey-Nationen runter. Und alles, was dann passiert, hat nie was mit diesen Ankündigungen zu tun, sei es die Nationalmannschaft, sei es jetzt die Schweizer Teams in der Champions League, dass nur 2 weiterkommen, ist einfach nicht gut. Und ja, für mich hat diese Champions League Gruppenphase jetzt wieder ganz klar gezeigt, das Eishockey-Herz in Europa schlägt in Schweden ganz klar. Also klar, wäre die KHL dabei, wäre es vielleicht nochmal anders, ist sie ja nicht. Deshalb nur von den Ländern, die dabei sind, ist Schweden mit Abstand die stärkste Liga. Wenn mir jemand erzählt, Schweiz hätte die stärkste Liga in Europa, kann ich echt nur noch lachen mittlerweile.
Ja, das stimmt. Und man hat ja gestern jetzt auch den Quervergleich gesehen zwischen, und zwar 3-mal ja auch in der Gruppenphase, ne? Jetzt am letzten Spieltag Mannheim, Lausanne, München gegen Zug und eben Berlin, Lugano. Und München ja das Finale ums Weiterkommen 6-1 gewonnen gegen Zug, gegen den Schweizer Meister. Was die Qualität der Mannschaften anbelangt, bin ich dann bei dir oder du hast den Quervergleich ja direkt. Top-Mannschaft Deutschland, Top-Mannschaft Schweiz. Der Unterschied ist halt, und das ist mir auch gestern wieder bei Lugano aufgefallen, du hast da größtenteils Schweizer, die spielen und halt eben nur ein paar, 4, ja, gestern waren ein paar verletzt auch bei Lugano von den Kontingentspielern, also da hast du dann 1, 2, 3 richtig gute, aber ansonsten sind das Schweizer, also da muss man dann da auch einfach auch trennen, die Ligen vergleichen und eben dann die Eishockey-Länder und die Nationalmannschaften, wobei ich da mittlerweile auch sage, ich denke, vielleicht sehen wir es bei Olympia dann im direkten Vergleich, Deutschland ist da momentan vorbei, weil sie sowohl auf dem Top-Level da die besseren Spieler haben. Kannst du sagen, gut, Dreiseitel, Josia, ein Verteidiger, ein Stürmer, beide richtig gut, MVP-Kandidaten oder Norris-Trophy-Kandidat. Aber dann eben auch was dahinter kommt an guten deutschen Spielern in der NHL und eben dann auch, ja, was die Basis anbelangt, eben in der Liga.
Oh, weiß ich nicht, ob Deutschland vorbei ist. Für mich ist das immer eine 50-50-Sache. In dem einen Jahr gewinnen die mal, in dem anderen die. Ich finde, die sind ziemlich auf Augenhöhe, weil auch dahinter kommen ja, sage ich jetzt mal, mit Meier oder sonstigen Leuten, kommen ja auch noch ganz ordentliche Leute von der Schweiz. Ich finde, die matchen dann Leute wie Grubauer oder künftig Seider, Stützle, Reichel, wenn es das immer noch geben wird. Mir geht es halt nur darum, dass die Schweiz halt nicht, wie immer behauptet wird, die mit Abstand beste Liga Europas ist. Das ist sie einfach nicht, weil sonst würden diese Mannschaften ja regelmäßig zumindest mal das Finale der Champions League erreichen, geschweige denn gewinnen. Das passiert halt nicht. Und auch jetzt, Zürich ist Zweiter geworden, Lausanne in seiner Gruppe Dritter, EV Zug in seiner Gruppe Dritter, Fribourg, okay, die haben halt ihre Gruppe gewonnen, aber sonst sogar sehr souverän gewonnen mit 6 Siegen, 18 Punkten. Aber sonst, ja, ich bin wiederum andererseits total überrascht, dass da 3 Teams aus der Eishockey League weiterkommen. Das ist schon krass. Zugegeben, 2 waren noch in einer Gruppe. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber dass Salzburg, der KLC und Bozen weiterkommen, finde ich, ist schon echt ein Erfolg, muss man sagen.
Ja, man muss natürlich auch ein bisschen auf die Gruppenzusammenstellungen schauen. Ne?
Na klar, allein jetzt die war jetzt auch nicht wirklich stark, die Gruppe.
Genau, also du hast da die Gruppe E eben mit, also Lugano ist ja sogar Vierter geworden jetzt, weil Berlin vorbeigezogen ist mit dem Sieg. Aber da hast du halt Tampere, du hast Skellefteå und dann hast du die Eisbären und du hast Lugano. Also schon eine brutal starke Gruppe. Und ja, wenn du halt dann sagst, 2 sogar aus der gleichen Liga und dann vielleicht eben Mannschaften aus nicht so ganz großen Eishockey-Nationen, ist es dann eben auch mal leichter, sich zu qualifizieren. Das muss man vielleicht dann schon auch noch mit dazu nennen, aber logisch. Ja, also deine Beobachtungen, denke ich, sind schon richtig und vor allem ist es ja dann auch, kannst jetzt auch nicht so sagen, ja, die Schweden, die nehmen dann diesen Wettbewerb deutlich ernster, weil ja, das ist ja jetzt jahrelang schon so, dass die da erfolgreich sind. Es sind halt dann einfach die besten Teams, ja, das ist schon so.
Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich, aber wieder von Finnland, also ich meine, die haben ja eh schon diesen Platz 3 an die DEL verloren, die Liga. Dieses Jahr auch nur 2 Mannschaften weiter, aus Tschechien nur eine, nur Sparta Prag weiter. Und wenn die das letzte Spiel in Bremerhaven verlieren, was ja durchaus möglich ist, stand ja lange nur 2-1, dann sind die sogar komplett raus. Da wäre keine einzige tschechische Mannschaft unter den besten 16. Ich weiß es nicht, irgendwie Tschechien und Finnland, natürlich große Nationen, gerade was die Finnen in den letzten Jahren rausgebracht haben an jungen Leuten, aber die gehen halt ziemlich schnell weg, ne? Also man merkt entweder nach Nordamerika, viele gehen auch in die KHL aus Finnland, mittlerweile spielen ja auch diverse Finnen, spielen ja auch in Schweden oder in Deutschland oder auch in der Schweiz ein paar. ja, man merkt irgendwie, dass die finnische Liga, finde ich, mit dem generellen Aufschwung des finnischen Eishockeys in den letzten 10, 15, 20 Jahren einfach nicht mithalten kann. Ne?
Lass uns noch kurz über den Spielplan sprechen und auch die Abstimmung zwischen DEL und Champions Hockey League, weil das ja ein großes Thema jetzt auch die Woche war in Bremerhaven. Die spielen am Dienstag ihr Champions Hockey League Spiel und müssen dann am Donnerstag schon wieder spielen, ja heute bei der DEG, ne? Sogar auswärts dann antreten. Genau. Und da kann ich Popisch schon verstehen, wenn er sagt, das ist doch, ja, ist nicht nachvollziehbar, warum man dann, wenn man auch einen normalen Spieltag am Freitag hat, dann am Donnerstag die Mannschaft schon spielen lässt, die am Dienstag ein entscheidendes Spiel in der Champions Hockey League hat. Zusätzlich gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass eine Mannschaft spielfrei hat. Also in dem Fall sind es die Eisbären Berlin, die am Freitag spielfrei haben, die unter der Woche noch Champions Hockey League spielen, am Mittwoch, am Freitag spielfrei, am Sonntag. Also ob man es immer dann so hinbekommt, dass dann eben auch alle Mannschaften, die Champions Hockey League spielen, klar können nicht spielfrei haben am Freitag, aber zumindest dann doch bitte das Freitagsspiel und nicht das Donnerstagsspiel.
Ja, und vergangene Woche war es ja genauso. Ja. Da hat Berlin am Dienstag zu Hause gegen Lugano gespielt und zwei Tage später schon am Donnerstag in Nürnberg. Jetzt haben sie das Spiel gewonnen, weil sie auswärts halt alles gewinnen, okay. Aber die Idee verstehe ich auch überhaupt nicht, zumal es ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten gab, in der Gruppenphase der Champions League noch DEL-Spiele relativ spät anzusetzen, weil die meisten Gruppenspiele waren ja schon vor dem Start der deutschen Eishockey-Liga. Und dass man dann es wirklich bei zwei Spieltagen es jeweils schafft, eine Champions-League-Mannschaft auf den Donnerstag zu setzen, das finde ich einfach einen unglaublichen Move. Also ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, noch im Laufe der Saison Berlin oder Bremerhaven Donnerstagsspiel zu geben. Warum macht man das ausgerechnet in der Woche, in der die Dienstag schon spielen?
Ja, das wird ja so viel dann auch in Betracht gezogen beim Spielplan, wenn der entsteht, da muss man dann einfach sagen, okay, wir haben eben noch vier Mannschaften, die international spielen und die sind einfach geblockt für den Donnerstag nach den internationalen
Spielen. Ja, das sind ja wie gesagt nur zwei Wochen, ja. Mehr ist es ja nicht. Und Thomas Popisch hat ja in der Nordsee-Zeitung, ist ja auch ziemlich abgegangen auf das Thema, ne? Hat ja irgendwie die DEL harsch kritisiert und auch sowas gesagt, wie die DEL nimmt keinerlei Rücksicht auf die CHL und so kommen wir keinen Millimeter weiter und sowas. Also ich glaube auch, anders ausgedrückt, die DEL ist ja eng verbunden mit der CHL, auch personell. Und dass man trotzdem, also man erkennt natürlich schon an, das ist die Liga, die höher uns steht und unsere Mannschaften qualifizieren sich dafür und wir schicken unsere Besten quasi dahin und im Ligenvergleich und wenn München im Finale ist, ist man ja auch stolz und sagt, guck mal, wie toll die DEL ist, die schafft es ja ins Finale und sowas. Andererseits finde ich, tut man mit solchen, mit solchen Spieltagsplanungen, wird man dem irgendwie auch nicht gerecht und man fragt sich, also ich will jetzt nicht von Sabotage oder so reden, aber ich finde es schon sehr auffällig, dass man das innerhalb von zwei Wochen zweimal so macht. Also vielleicht will man die CHL auch nicht wirklich ernst nehmen. Ne?
Ich werde aus dem ganzen Wettbewerb weiterhin nichts schlau. Ich habe auch nochmal die Zuschauerzahlen mir nochmal angeschaut. Also egal in welcher Saison, zwischen 3.000 und 3.500 ist dann der Schnitt, der variiert so ein bisschen. Und klar ist dann das Finale deutlich besser besucht, weil es auch nur ein Spiel ist und weil es um alles geht. Und weil es ein
Heimspiel immer
vereinbar ist. Ja, genau, weil es ein Heimspiel ist, genau. Aber trotzdem, also wenn man eben ja da auch die Idee hat, so eine Champions League wie im Fußball zu etablieren, auch als wichtigen Wettbewerb, und dann gibt es einfach so viele Hürden, und die man sich teilweise auch selber stellt, dann ist es auch wieder klar, dass es nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber noch einmal, also ich habe jetzt schon eine Rückmeldung bekommen, als Dankeschön sozusagen, jemand, der sich eben dann ein Champions Hockey League Spiel auch mal angeschaut hat, jetzt im Fernsehen oder auch vor Ort war. Ja, macht es, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr sonst nicht so viel Eishockey schaut, wenn es euch zu viel wird, okay, kann ich es auch verstehen, aber das ist ein gutes Eishockeyspiel, das man da zu sehen bekommt.
So ist es. Und am morgigen Freitag um 12 Uhr ist ja die Auslosung dann für das Achtelfinale, so ist es, ne?
Und auch dieses Jahr ist es so, dass dann eben das komplette Bracket auch schon ausgelost hat. Ne? Also es werden dann die Erstplatzierten, den Zweitplatzierten zugelost und dann ist aber auch schon klar, wie das dann weitergeht. Da wird dann nicht mehr groß gesetzt, sondern es steht dann fest, wie der Weg ins Finale sein wird für jede Mannschaft.
Ja, genau. Weitergespielt wird halt im November, Viertelfinale ist im Dezember, Halbfinale im Januar und das Finale am 1. März.
Und Achtel, Viertel und Halbfinale in Hin- und Rückspiel, Finale in einem Spiel.
Genau.
NHL, haben wir uns doch gesteigert, hoch zur NHL, die ja schon gestartet ist. Klar wollen wir drüber sprechen, auch regelmäßig hier im Podcast. Es ist immer so eine Geschichte mit den Vorschauen. Also ich verweise auch gerne, also ich habe ein bisschen drüber gesprochen bei den Shorthanded News. Lars Marendorf hat sich mega Arbeit gemacht, indem er wirklich auf jedes einzelne Team geschaut hat in dem Podcast. Also das könnt ihr auch hören oder solltet ihr hören. Es gibt die Vorschau der Eishockey News mit Texten zu allen Mannschaften. Also es gibt genug. Und also ich finde es immer schwierig, dann eben mach mal eine Vorschau auf jede Division, machst eine Vorschau auf jede Mannschaft. Also das ist mir dann irgendwie, ich weiß auch tatsächlich einfach bei vielen Mannschaften nicht, wie wird sich das entwickeln. Da sind viele Fragezeichen mit dabei. Insofern bin ich einfach nicht so der Freund von diesen spekulierenden Vorschauen. Wir haben gesagt, wir schauen ein bisschen auf die Deutschen natürlich und insgesamt, was sich eben ja jetzt getan hat in den vergangenen Wochen. Du hast ja auch ein paar Texte geschrieben für die Eishockey News. Mhm. Also da hast du ein paar Mannschaften ein bisschen genauer beleuchtet. Aber lass uns doch mal mit den Deutschen anfangen. Ihr habt das ja auch schon diskutiert bei den Shorts.
Warum reden wir denn jetzt bitte nicht über Ovechkin, der heute Nacht schon zwei Tore geschossen hat, deswegen okay. On pace ist,
also für,
quasi für mehr als 160. Das heißt, am Ende des Jahres hat er einen Rekord.
Genau, das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst zur NHL, dass Ovechkin Gretzky schon, ja, eigentlich schon im November wahrscheinlich ablösen wird, weil zwei Tore im Schnitt ist ja fast noch unter einem Ovechkin-Niveau. Aber also ich habe mir auch die Ergebnisse gesehen, Highlights gesehen und so, ich dachte, okay, gut, wird jetzt immer, jedes Jahr wird wieder spekuliert, wann ist das Jahr für Ovechkin, wo er die Dinge halt nicht mehr reinhaut, und die Antwort ist immer, dieses Jahr noch nicht. ganz offensichtlich.
Weiß nicht, aber es ist ganz gut losgegangen.
Maple Leafs und Oilers natürlich auf Stanley Cup-Kurs, jetzt mit den Siegen in der ersten Nacht, das ist auch noch ganz wichtig.
Absolut, ganz souveräne Siege gegen extrem starke Gegner.
Die Deutschen. Klar sind es weniger als in den letzten Jahren, aber was finde ich auch auffällig ist, es ist dafür die Qualität größer. Also allein schon logischerweise Dreisaitl, ne? Also ein absoluter Topspieler, schon MVP und Topscorer in der Liga. Grubauer, interessant, bei dem neuen Team, bei dem Seattle Kraken Expansion Team, aber halt auch ein Top-Goalie. Die jungen Spieler, Seider.
Und ganz kurz, dass ich eingeredet muss, was ich bei Grubauer krass finde. Wenn man sich in den letzten Tagen, also Leute, die es ein bisschen genauer verfolgen, wissen ja, dass es einen neuen TV-Partner gibt in den USA, nämlich ESPN und dazu TNT. Und die haben natürlich ganz viele so Trailer gemacht, so die neue Saison geht los und wir übertragen wieder und bla bla bla. Und da werden die Trailer natürlich immer gemacht mit den größten Stars. Ne? Natürlich McDavid und Crosby und Ovechkin und Patrick Kane. Und in sehr vielen von diesen Trailern ist Philipp Grubauer aufgetaucht. Das kann man natürlich sagen, klar, die wollten irgendwie das neue Publikum aus Seattle abholen und er ist dann immer das Gesicht der Liga. Er ist dann immer aktuell das Gesicht des Teams neben Giordano. Aber ich finde schon überraschend, dass auch ligaweit mittlerweile mit Philipp Grubauer geworben wird.
Ja, aber also Stanley Cup gewonnen, zwar nicht als Starting Goalie, aber Stanley Cup schon geholt. Zuletzt dann auch in Colorado bei einem Top-Team. Jetzt eben dann ja als Rückhalt dieses neuen Teams geholt, ist schon verständlich. Und ja, in der vergangenen Saison ja dann auch zwischenzeitlich schon mal in der Vezina Trophy-Diskussion. Also es ist halt einfach auch ein richtig guter Torwart.
Absolut.
Und eben dann, also die beiden, dann Seider, über den ja schon irgendwie gesprochen wird, als wäre das ein etablierter NHLer, der hat noch kein NHL-Spiel gemacht. Ja, und ist irgendwie schon klar, ja, der wird das rocken. Wird man auch erstmal sehen, aber natürlich, die Vita ist schon legendär mit guten Auftritten bei Turnieren, mit einer super Saison in Schweden, mit persönlichen Auszeichnungen. Ein Stützle, der eine gute Saison gespielt hat, von den jungen Reichel und Peterka natürlich jetzt erstmal nicht im NHL-Kader, aber vielleicht oder sehr wahrscheinlich sehen wir die in der Saison noch. Also die Qualität der Spieler ist schon hoch.
Ist der wieder Nico Sturm vergessen?
Nein, ich vergesse ihn nicht. Ich bin jetzt bei denen und Nico Sturm ist so irgendwie für mich, er ist irgendwie so dazwischen. Ja? Das ist kein absoluter Superstar, weiß, und er ist jetzt nicht up and coming. Ja, deswegen.
Ja, ist so, definitiv. Ja.
Aber ich habe sie ja alle stehen, also ich nicht vergessen. Ich habe jetzt erstmal über die anderen gesprochen und wollte sagen, insgesamt ist die Qualität der deutschen Spieler, die da sind, ich würde sagen, so hoch wie noch nie. Da sind jetzt
absolut.
Und die anderen, also ein Cahun, der spielt halt jetzt wieder in der besten Liga Europas in der Schweiz. Und ein Künakel ist eben mal jetzt in Schweden bei einem guten Team. Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist und andere sind eben noch in den Farmteams. Also das hat sich halt ein bisschen mehr verteilt, aber ist ja vielleicht auch fürs deutsche Eishockey gar nicht so schlecht, wenn Künakel jetzt eben dann in Schweden eine gute Rolle einnimmt, anstatt immer von zwischen AHL und NHL hinterher umherzuspringen und in der NHL dann ja ein Roleplayer zu sein oder vielleicht mal überzählig oder was weiß ich. Also das heißt ja nicht, dass das irgendwie ein Rückschritt ist. Ganz im Gegenteil.
Nee, finde ich auch nicht, weil ich also das ist natürlich wirklich der größte Unterschied, den du ansprichst, dass du halt nicht mehr einzelne Leute hast, die irgendwie mal in der vierten Reihe ein paar Minuten kriegen. Oder, na klar, so ein Christian Ehrhoff, so ein Dennis Seidenberg, die hatten auch schon größere Rollen, gar keine Frage. Aber dass man wirklich, also dass wirklich diverse Teams sagen, wenn sie auf ihren Kader gucken und sagen, das sind unsere wichtigsten Spieler. Und da tauchen bei diversen Teams wirklich deutsche Spieler auf. Drei brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber auch wenn wir gucken, welche Rolle Stütze in Ottawa hat, wie Seider jetzt schon gehypt wird in Detroit. Und Grobauer haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also das sind, und selbst in Chicago, wo er jetzt erstmal nochmal weggeschickt wurde, aber was in den letzten Wochen schon um Lukas Reichel da für einen Hype losgegangen ist, das hat sich wirklich verändert. Also du hast weniger in der Breite, aber mehr in der Spitze.
Und ich habe, wir haben ja schon ein bisschen so über den Olympiakader auch schon mal diskutiert gehabt, auch unsere Olympiakader zusammengestellt. Wenn du da, das war damals auch schon ein Thema, wenn du den Sturm anschaust, also lass mal, einfach mal so kurz überschlagen, habe ich jetzt die letzten Tage mal gemacht. Lass Dreiseitel, Kahun und Stützle in einer Reihe spielen. Du musst wahrscheinlich die Berliner Reihe, ja, die so erfolgreich war, und Reichel wird sich weiterentwickeln, Nöbels, Pföderl, Reichel, vielleicht spielen die wieder so zusammen. Du hast die Reihe, die du jetzt eben bei der Weltmeisterschaft gehabt hast, mit Kühnhackl, mit Kremmer und mit Rieder, also die Landshuter, oder sagst, eigentlich stehen die auch für die Identität der Nationalmannschaft, kannst du eigentlich auch fast nicht weglassen. Dann hast du schon drei Sturmreihen und dann kommen noch die ganzen deutschen Topspieler, entweder in der DEL oder jetzt in Leubel, der jetzt in Schweden spielt. Du hast dann eben Leute wie Eisenschmidt, Plachter, Wolf, du hast Hager, Elis, und aus denen kannst du dann sagen, ja, da kommen dann eben noch fünf dazu. Jetzt habe ich Sturm da schon wieder nicht mit dazu genommen. Ja, dann nimmt Sturm wahrscheinlich da auch eine Rolle ein, der Bergmann, Michaelis und so weiter und so fort. Also du hast
Peterka,
du hast so viele.
Was ist denn eigentlich, ja, mit einem, den wir überhaupt nicht mehr reden, der ja theoretisch auch dieses NHL spielen könnte, Dominik Bock, den gibt es auch noch.
Ja, ja. Also Wahnsinn, vor allem im Sturm, was das für ein Angebot ist. Und es wird eine Riesenaufgabe, da dann irgendwie 5, 6, 7 Leuten zu sagen, ja, du hast die letzten Turniere alle gespielt, du bist ein Topspieler, du bist bei Olympia nicht mit dabei, weil es einfach nicht geht, weil wir nur so und so viele Plätze haben. Und das ist auch eine Situation, die es, denke ich, auf dem sportlichen Niveau dann auch noch nie oder selten gegeben hat im deutschen Eishockey.
Ja, und es ist vor allen Dingen auch eine ziemliche Diskrepanz dann zwischen Abwehr und Sturm. Also was du wirklich in der Offensive für wirklich gute Leute, die in früheren Jahren immer dabei gewesen wären, diesmal nicht dabei hast, im Verhältnis dazu, was du in der Defensive dann, ohne jetzt zu sagen, die können alle gar nichts, das wäre ja auch bescheuert, aber rein von den Namen her ist der Sturm natürlich deutlich besser besetzt. Das heißt, du wirst in der Verteidigung dann Leute mitnehmen, die du im Sturm nicht mitgenommen hättest, wenn du eine ähnliche Qualität ansetzen würdest.
Von diesem Exkurs wieder zurück zur NHL. Wir haben ja bis auf Vancouver tatsächlich die Möglichkeit, für alle Mannschaften die Stadien voll zu machen. Unterschiedliche Voraussetzungen natürlich, was Tests anbelangt, was Geimpftsein anbelangt, was Maskenpflicht anbelangt. Aber es sind auch wieder Zuschauer da. Covid ist weiterhin ein Thema, gerade zum Beispiel mit einem Topspieler, mit Nathan MacKinnon, wo ich jetzt natürlich dann auch wieder die Kommentare gelesen habe. Ja, jetzt ist er eben geimpft und dann hat er doch einen positiven Test, dann darf er wieder nicht spielen. Wie schätzt du die Situation ein? Denn es ist ja schon so, und das hat man jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten gesehen, dass die NHL und auch die Teams da relativ klar sind. Ja, wenn ihr euch nicht impft, dann haut das halt einfach nicht hin. Und dann hast du aber trotzdem wieder die Einschränkungen, wenn es einen positiven Test gibt.
Ja, ich meine, Impfung schützt ja nicht generell von der Infektion. Die schützt natürlich vor einem schweren Verlauf, und so wie man es liest, hat der Nathan MacKinnon anscheinend überhaupt keine Symptome. Aber muss ihn natürlich trotzdem dann rausnehmen. Es ist natürlich die Frage, ob man ihn dann auch so lange rausnehmen muss, ob man das wie es sonst immer war, man bräuchte diverse negative Tests über mehrere Tage. Vielleicht reicht diesmal auch einer. Aber man sieht natürlich, es wird die Liga weiter beschäftigen.
Sportlich gesehen, hast du eine Mannschaft auf dem Zettel, die du jetzt in den Vorschauen irgendwie gar nicht so gesehen hast? Eine Mannschaft, die eben überraschen kann, die vielleicht in den letzten Jahren nicht so weit gekommen ist? Also ein Name, der halt dann doch wieder so ein bisschen ins Dark Horse fällt, sind die Winnipeg Jets, die ja zwischendrin ja so eigentlich mal zusammen, damals mit den Nashville Predators, war die Zeit auch schon wieder ein bisschen her, so als die Mannschaft gehalten im Westen und dann eben vor allem in der Verteidigung einfach Spieler verloren hat und irgendwie dann jetzt zuletzt Line Trade, also ein bisschen umgebaut die Mannschaft schon, aber haben immer noch einen der Besten, vielleicht den Besten, zusammen mit Vasilevskiy, den besten Torwart der Welt mit Hellebuck, und gelten jetzt für viele so als Favorit oder Mitfavorit, obwohl die in den letzten Jahren ja nie Halbfinale, Finale waren.
Ja, ich finde, Dallas wird ziemlich gehypt. Also das passt jetzt eigentlich nicht zu deiner Frage, weil du mich ja gefragt hast, wer so gar nicht genannt wird. Und wenn ich über meine eigenen Favoriten nachdenke, wird Dallas nicht genannt. Aber wie oft ich jetzt in letzter Zeit gehört habe, dass Dallas ja so stark sei, da jetzt alle wieder, noch Tyler Seguin wieder fit und ja, vielleicht ist da doch mehr drin. Also wir sind ja alle einig, dass diese Finalteilnahme vor 2 Jahren in den Bubble-Playoffs jetzt nicht unbedingt vorhersehbar war und dass es auch wieder an einem heißen Goalie lag, an Kudobin, dass sie vielleicht nicht die zweitbeste Mannschaft der Liga waren. Aber sie sind wahrscheinlich auch nicht eine Mannschaft, bei der es ein Skandal wäre, wenn sie in die Playoffs kommen. Ne?
Würdest du sagen,
Dallas, weiß ich nicht. Es ist irgendwie, wie viele Torhüter die alleine haben. Ne? Die haben irgendwie 5 Torhüter, die theoretisch alle NHL spielen können, aber auch 5 Torhüter, bei dem jedem Einzelnen ist irgendwie so ein Fragezeichen. Der eine ist verletzt, der andere ist vielleicht ein bisschen alt geworden, der dritte ist vielleicht nicht mehr in der Form, die er vor 2-3 Jahren hatte. Dann kommt noch Oettinger, wie ich ihn natürlich nenne, hinzu, der vielleicht noch nicht so weit ist. Ja, es ist irgendwie ganz komisch. Die haben theoretisch 5 Starter und theoretisch auch 5 Leute, wo du sagst, ach, den will ich aber eigentlich nicht als Starter sehen. Ganz komisch.
Also der Westen vielleicht schwerer vorauszusagen als der Osten, wo es halt einfach, klar, Tampa hat halt einfach 2-mal in Folge jetzt den Stanley Cup gewonnen, ist von den absoluten Starspielern nicht schlechter geworden, hat aber die eine ja, wichtige Reihe verloren mit Coleman, Goodrow und Yanni Gord. Dann hast du halt so Mannschaften wie Boston zum Beispiel, mit denen irgendwie immer zu rechnen ist. Die Frage ist, wie weit kommen die Leafs? Du hast Pittsburgh und Washington, wo man jedes Jahr überlegt, okay, vielleicht dann doch nicht mehr und dann Ovechkin in der ersten Nacht eben 2 Tore schießt und bei Pittsburgh Crosby und Malkin unter anderem ausfallen und die gewinnen das Auftaktspiel trotzdem 6-2. Also im Osten weniger Fluktuation, würde ich sagen. An der Spitze.
Ja. Ja, lass mal abwarten. Also nur weil die jetzt ein Spiel gewonnen haben, ich würde mich auch nicht wundern, wenn Pittsburgh und Washington beide die Playoffs verpassen. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn sie reinkommen. Du weißt ja, wie bekloppt diese Liga ist. Das entscheidende Team für mich in der Metropolitan Division ist ganz klar Philadelphia. Letztes Jahr wurde es, klar waren die Divisions ein bisschen anders, aber da, ich weiß noch, wenn es dann immer hieß, ja, ein Team pro Division kommt durch und jeder hat gesagt, wirklich jeder und jede hat gesagt, ganz im Osten, da kommt Philadelphia durch. Und dann spielt Carter Hart, eins der größten Torhüter-Talente, seit Jahren spielt eine unterirdische Saison und das ist damit, also unterirdisch fast noch ein Kompliment. Der hat ja wahrscheinlich 10 Spiele im Alleingang verloren und war, glaube ich, auch von der Statistik her so mit der schlechteste Torwart der kompletten Liga. Und ja, dann reicht es halt nicht. Dazu noch ein paar andere, die nicht funktioniert haben, ein paar Verletzungssorgen. Und eigentlich ist Philadelphia ja schon immer noch eine absolute Top-Mannschaft. Klar, haben jetzt auch wieder Leute abgegeben. So ein Nolan Patrick, bin ich sehr gespannt, was der in Vegas reißt, der ja immerhin Nummer 2-Pick in dem Nico Hischier-Draft war und bis zum Draft-Tag als Nummer 1 gehandelt wurde, seitdem so gut wie gar nichts gezeigt hat. Der Liga, der ist jetzt weg. Aber dafür haben sie sich auch in der Abwehr ein bisschen verstärkt. Ja, Cam Atkinson haben sie, glaube ich, ja noch geholt, ne? Wenn mich alles täuscht.
Ja, genau. Voracek ist weg, also schon auch genau, ein Umbruch. Auch weg, genau. Ja, Ryan Ellis haben sie jetzt in der Mannschaft. Also das ist auch eine Mannschaft, die für mich deswegen schwer einzuschätzen ist, weil man eben nicht weiß, welches Niveau zeigen dann die Spieler, die gekommen sind. Zeigen sie das Niveau, dass man
und
eben
welches
schon...
welches Niveau zeigt Carter Hart? Das ist ja das Entscheidende.
Genau. Ja, ja. Also, ja. Also sowohl die schon da waren und eben so ein bisschen schwankend waren in ihren Leistungen, als auch die Neuen, was zeigen die für Leistungen. Finde ich auch interessant. Aber Islanders, wenn wir gerade in der Metropolitan sind, finde ich auch eine Mannschaft, die immer wieder genannt wurde, die jetzt auch immer weit gekommen ist, aber die jetzt, glaube ich, auch mittlerweile da angekommen ist, dass man sagt, das ist eine Mannschaft, mit der immer zu rechnen ist. Und nicht so, oh, jetzt überraschen die wieder, sondern die sind jetzt da einfach ja mit einem guten Torwart-Duo, mit eben ja dieser Identität, die sie haben, mit guten Einzelspielern da angelangt, dass sie, ja, dass es nicht überraschend ist, wenn sie ins Conference-Finale kommt zum Beispiel.
Ja, man sieht ja immer von diesen Datenanalysten, sei es bei The Athletic oder wo auch immer, Moneypack oder was, oder man sieht ja auch bei Wettanbietern, für welchen Club die Quote wie und wie hoch ist für einen Stanley Cup-Sieg. Und die Islanders werden wirklich als absolutes Top-Team der Metropolitan gesehen und sogar ligaweit. Also sie sind nicht ganz in dieser Kategorie mit Tampa, Colorado und Vegas, die ich jetzt mal als die 3 Top-Favoriten nehmen würde, aber die kommen in relativ vielen Übersichten schon direkt dahinter. Also Das ist schon echt eine extrem gute Mannschaft, ne? Und wie wir schon vergangene Saison oder vorvergangene Saison schon mal häufiger gesagt haben, eine Mannschaft ohne die ganz großen Stars. Ja, bei Matt Barzal kann man drüber streiten, ob er ein Superstar ist. Ich würde vielleicht sogar eher ja sagen. Aber es ist jetzt trotzdem keine Mannschaft vergleichbar mit Toronto oder so, wo da 5, 6 Leute rumlaufen, die im Jahr 10.000 Trikots verkaufen, ne?
Zdeno Chara mittlerweile 44 und jetzt wieder bei den Islanders. Für 750.000 Cap-Hit nochmal unterschrieben.
Da finde ich aber gut, weil die Abwehr von denen, die hat auf jeden Fall noch ein kleines Update gebraucht. Das finde ich schon ganz gut.
Sonst noch irgendwas, was dich bei der NHL so ja, entweder sportlich beschäftigt oder so, wie du sie verfolgst, vielleicht auch die ersten Partien schon ein bisschen reingeschaut?
Die am Samstag. Die vorgestern habe ich natürlich nicht verfolgt, weil sie auf Sky liefen. Das ist natürlich ein absoluter Traum.
Aber es ist tatsächlich es ist tatsächlich so, dass dann 48 Stunden Blackout, ne? Also du hast jetzt, du kannst Real Life tatsächlich auch nicht mehr schauen. Condensed Game geht, aber du hast wirklich diesen Blackout. Ich habe diesen Blackout, ich habe es ja schon mal gesagt hier, zum ersten Mal gesehen, weil es gab das schon mal so, dass wirklich es Blackouts gab. Habe ich jetzt zum ersten Mal erlebt, ja, nee, geht nicht. In deiner Region nicht freigeschaltet, kannst du nicht reinschauen.
Das stimmt, ja. Ja, was hat mich sonst noch? Ja, lass mal abwarten. Ich bin natürlich sehr gespannt, was Seattle macht. Also ich fand, wir müssen natürlich über die Show reden von Vegas gegen Seattle auf dem Eis vorher. Also ich meine, wir wissen ja alle, dass Vegas dafür bekannt ist, große Shows immer aufs Eis zu projizieren. Legendär. Und da waren ja die im Stanley Cup-Finale 2018. Aber jetzt haben sie auch natürlich für Seattle was Besonderes gemacht. Da kommt eine Krake quasi virtuell aus dem Eis raus und versucht, Vegas einzunehmen. Und dann kommt der Ritter, schlägt auf ein großes Vegas-Wappen und das macht dann eine Flamme Richtung Krake und die Krake verbrennt und geht wieder runter ins Meer. Alles sehr, sehr, sehr martialisch, aber ja, schon großartig. Man muss aber trotzdem sagen, Seattle, klar, alles ein Spiel, alles locker bleiben. Aber die haben, ich habe zumindest die Highlights davon gesehen, haben schon ganz gut ausgesehen in Vegas. Ne? Und wenn man weiß, dass Vegas ein Top-Team ist, war das jetzt gar nicht mal so schlecht, was Seattle da gemacht hat.
Und ich bin dann auch gespannt, ob sich eben, ja, wo glaubst du, werden sich dann mit Seattle, Vancouver ist natürlich naheliegend, da wo werden sich die neuen Rivalitäten auch so entwickeln? Denkst du, dass das eher so Richtung lokal geht oder ist dann schon mal, ja, das war finde ich auch sehr plakativ. Ich glaube, das haben dann auch Leute mitbekommen, die sich vielleicht nicht so mit der NHL beschäftigen, aber das Video ist herumgegangen mit diesem Kraken, der dann da abgefackelt wurde. Also, ob sich auch die etablierten Teams, obwohl Vegas jetzt auch noch nicht so lange da ist, jetzt auch so versuchen, an diesen Kraken so ein bisschen auf diesen Hype aufzuspringen, weil ich spüre da schon einen Hype, dass es dieses neue Team gibt in Seattle, in einer Sportstadt, auch ja, mit den ganzen Umständen, alles ein bisschen nachhaltiger, alles ein bisschen diverser, ganz besonders. Und dann zu sagen, okay, das ist jetzt so, da ist die Aufmerksamkeit, wir springen da ein bisschen auf in Richtung diesem Hype, wenn man es so ausdrücken will.
Ja, also definitiv Vancouver, weil es sind ja, glaube ich, weniger als 200 Kilometer, die auseinander sind. Und ich glaube Vegas auch, weil das vielleicht so ein bisschen ist, wir waren doch mal die Neuen und jetzt versucht ihr uns nachzumachen oder andererseits, wir machen es noch besser, als ihr es gemacht habt. Ich glaube, da entsteht was. Leider hat natürlich Oklahoma City kein Team, weil wir wissen ja, dass die Seattle Supersonics, das alte Basketballteam aus Seattle, ja unter mysteriösen Umständen, um es mal so auszudrücken, damals 2008, Seattle verlassen hat und dann nach Oklahoma City gegangen ist. Hätte Oklahoma City auch ein Eishockey-Team, wäre das natürlich eine wunderbare Rivalität. Aber so, glaube ich, werden es erstmal die Regionalen sein. Auf jeden Fall Vancouver und ich glaube, das zweite könnte dann Vegas werden.
Seattle Supersonics, mein einziges Basketball-Trikot, das ich habe, ist von den Supersonics. Gary Payton.
Ah.
Was hatte der jetzt? Irgendwas in den 20ern, glaube ich. Oh, ich bin mir gar nicht sicher.
Kann sein, ja, 20, ich weiß auch nicht.
20 oder 25 genau. Oder so ist Gary Payton. Ja, mein einziges Basketball-Trikot. Schöne Farbe auch natürlich, die Seattle Supersonics, auf jeden Fall.
Das stimmt.
Das war der Roundtable. Sebastian Böhm schon im Tunnel und im Gespräch vielleicht gerade mit Tom Rowe. Schön, dass wir ihn auf dem Weg noch erwischt haben, um über das Phantom Door und eben den neuen Trainer der Ice Tigers zu sprechen. Und vielen Dank, lieber Bernd. Bernd Schwickerath auf Twitter, @b_Schwickerath.
Ja, vielen Dank, Fetzi. Fetzi6 auf Twitter und auf allen Kanälen. Oder? Ja, ich denke, ne, auf allen Kanälen heißt du so, ne?
So ist es. Und ein bisschen Hockey gibt es natürlich auch auf Twitter und Instagram. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschö.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.